NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
28. Januar 1750. Der Geburtstag der Biografin Caroline von Herder.
Die ganze Nacht war das feurige Bild meines süßen Freundes bei mir. Immer war es bei mir und ewig wird's bei mir bleiben. Wie tief und mit welchen Zügen ist es in mein Herz gegraben. Niemand wird's mir nehmen können. Kommen Sie, empfindsame Seele, noch heute, heute. Ach, leben Sie ewig wohl.
Ganz schön mutig, wie sich Caroline Flachsland hier in ihrem Brief an Johann Gottfried Herder offenbart. Dabei kennt sie den Prediger und berühmten Literaten gerade einmal eine Woche. Er ist Anfang August 1770 für einen Besuch nach Darmstadt gekommen und Caroline hat den Theologen auf der Kanzel der Schlosskirche erlebt.
Ich hörte die Stimme eines Engels und Seelenworte, wie ich sie nie gehört. Zu diesem großen, einzigen, nie empfundenen Eindrucke habe ich keine Worte. Ein himmlischer, in Menschengestalt stand er vor mir.
Wie bezaubert war sie nach dem Gottesdienst zu ihm gegangen und hatte sich für die herrliche Predigt bei Herder bedankt. Ungewöhnlich damals, dass eine 20-Jährige den ersten Schritt macht und einen Mann anspricht. Herder scheint das beeindruckt zu haben. Er lässt sich mitreißen von der begeisterten jungen Frau und sie sehen sich nun jeden Tag. Und in der Morgenröte seines 26. Geburtstages, am 25. August 1770, schreibt er ihr einen ersten Liebesbrief.
Mit wem könnte ich mich würdiger unterhalten, als mit der vortrefflichen, gefühlvollen Freundin, die mir der Himmel eben in diesen Tagen auf eine wunderbare Art gegeben. Glauben Sie es, meine Allerliebste, wenn ich mir die Unschuld, die süßeste, reinste, seligste Zärtlichkeit, die ganze gefühlvolle, schöne Natur einer menschlichen Seele vorstellen will, so wird kein anderes als Ihr Bild draus.
Carolines Antwort lässt nicht lange auf sich warten. Zutiefst bewegt greift sie noch in derselben Nacht zum Stift.
Ich will nicht länger mein Herz dem redlichsten, besten Freund verhehlen. Ebenso stark und, wann es möglich ist, noch stärker, liebe ich Sie, wie Sie mich lieben. Was ich an dem glücklichen Sonntag empfunden, kann ich nicht sagen. Es ist mir alles neu.
Wenig später muss Herder Darmstadt wieder verlassen. Als Erzieher und Reisebegleiter des Erbprinzen von Holstein-Gottorp führt ihn sein Weg weiter nach Straßburg. Und den Verliebten bleiben nur Briefe. Als Postillon d'Amour bietet sich der freigeistige Essayist und Kriegszahlmeister am Darmstädter Hof Johann Heinrich Merck an. Denn vorerst soll niemand von ihrer Verbindung wissen. Merck ermöglicht es dem jungen Paar auch, sich vor der Abreise Herders einmal alleine zu sehen.
Ich glaube, liebes Kind, Sie können aus meinen Briefen nicht klug werden. Ich kann es selbst nicht. Das Gemälde unserer Freundschaft ist Schatten, ganz Schatten.
Sollte ich nicht böse werden, dass Sie mich bitten, nur Ihre geneigte Freundin zu sein? Oh, wie glücklich bin ich, dass ich von meiner Jugend an habe weinen können. Es ist Trost und Wollust in den Tränen. Komm, wenn du mich liebst, und weine mit mir.
Geweint wird damals viel, gern auch gemeinsam. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts entspricht das dem Lebensgefühl der jungen Generation. Nicht nur Rationalität, Empfindsamkeit ist angesagt. Man trifft sich mit Seelenverwandten, pflegt bei gemeinsamer Lektüre seine Gefühle, liest sich Briefe und Gedichte vor und schwärmt für die Natur. Caroline Flachsland gehört in Darmstadt einem Kreis von Empfindsamen an. Dort spricht man sich mit mythologisch aufgeladenen Fantasienamen an und nennt sie Psyche. Auch Goethe gesellt sich später diesem Kreis zu und widmet ihr 1772 ein Gedicht.
Aus den Rhein verlieret sich Psyche zwischen Felsen und Sträuchen weg und trauernd um den Abwesenden lehnt sie sich über den Fels. Trübe blickt dein Aug in den Bach hinab und eine Träne quillt vorbeigequollenen Freuden nach.
Musik. Felsweihegesang an Psyche, heißt Goethes empfindsames Gedicht über Caroline und deren Leiden an der Trennung von Herder.
Aber, mein liebes Mädchen, die Felsweihe an Psyche gefällt mir nicht. Sie machen auf mehr als eine Art eine zu traurige Figur in derselben.
Begreift Herder denn nicht ihre missliche Lage? Caroline wartet schon bald 2 Jahre darauf, dass er sich öffentlich erklärt. Seit ihrem 16. Lebensjahr lebt sie im Haus ihres Schwagers, Andreas Peter von Hesse, dem Ehemann ihrer Schwester Friederike. Der Geheimrat und Minister in Darmstadt ist zwar ein gebildeter und begüterter Mann, aber sie fühlt sich unwohl in dessen Familie.
Ich lebe in einem Zwang, der ganz gegen meine Natur ist. Ich war in unserer Familie lauter Liebe und Gutheit gewohnt, und nun kam ich zu einem Mann, der nicht einmal weiß, was Liebe ist.
Caroline träumt von einem anderen Leben. Doch als arme Vollwaise sind ihre Möglichkeiten beschränkt. Geboren 1750, heute vor 270 Jahren in Reichweier bei Colmar als Tochter eines Kirchendieners, hat sie früh ihren Vater verloren. Die völlig mittellose Mutter ist dann mit ihr und ihren unversorgten Geschwistern nach Pirmasens gezogen, wo der Landgraf von Hessen-Darmstadt die älteste Flachslandtochter zu seiner Mätresse macht. Deren Apanage fällt so großzügig aus, dass sie damit auch ihre Familie unterstützen kann. Doch als die Mutter 1766 stirbt, stellt der Landgraf seine Zahlungen ein und Caroline und ihre 2 jüngeren Brüder finden Zuflucht im Haus des einflussreichen Schwagers Andreas Peter von Hesse.
Sie können keine getrenntere Ehe finden, keine, wo Mann und Frau so kalt und fremd sich sind als diese. Liebe der Seele hat meine Schwester nie für ihn empfunden. Er verliebte sich in ihr Gesicht und wollte sie heiraten. Und sie war arm, hielt es auf Zureden anderer für ein Glück und ward seine Frau aus Dankbarkeit.
Sie dagegen will nur aus Liebe heiraten und setzt ihre Hoffnungen auf Herder. Doch dem fehlen vorerst die finanziellen Mittel für eine Eheschließung. Und so vertröstet er Caroline auf später. Ein Lichtblick zeichnet sich ab, als er 1771 eine Stelle als erster Geistlicher und Konsistorialrat der kleinen Residenz Bückeburg antritt. Dort steht auch Johann Christoph Bach, einer der Söhne des weithin bekannten Thomas-Kantors, als Kammermusikus im Dienst des Grafen von Schaumburg-Lippe. Herder schätzt ihn und seine Musik. Zwischen beiden Männern entwickelt sich eine Freundschaft. Sein Honorar in Bückeburg erlaubt ihm indes nur ein bescheidenes Leben. Herder möchte das seiner zukünftigen Frau nicht zumuten und will die Heirat lieber verschieben. Doch Caroline weist seine Bedenken zurück.
Was denken Sie, liebster Freund? Ich habe mir niemals glückliche Menschenleben als eine romanhafte Wiese gedichtet, die mit lauter Blumen besät ist. Kinder zu erziehen, nach dem Bilde eines guten Vaters. Ach, über diese Glückseligkeit geht nichts.
Und dann ist es schließlich soweit. Im Mai 1773 feiern Caroline Flachsland und Johann Gottfried Herder schließlich Hochzeit. Nach 2 Jahren und 8 Monaten Brautzeit und Aberdutzenden von Briefen. Das Paar richtet sich in Bückeburg ein. 2 Söhne werden geboren. Herder veröffentlicht eine erste Studie zu seinem Hauptwerk »Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit«. 3 Jahre später wird er auf Vermittlung Goethes Generalsuperintendent in Weimar. Unter Herzogin Anna Amalia entwickelt sich die Stadt gerade zu einem kulturellen Zentrum. Dementsprechend hoch sind Herders Erwartungen. Und Caroline ist bereit, ihm den Rücken freizuhalten.
Meine Welt ist mein Mann und meine Kinder. Mit denen lebe, freue und mühe ich mich.
Sieben Söhne und eine Tochter bringt sie insgesamt zur Welt. Ein großes Glück, aber der reiche Kindersegen belastet die Familie auch. Die Herders machen immer wieder Schulden und sonderlich geschickt mit Geld umgehen können sie offenbar auch nicht. Es ist Caroline, die sich mit Unterstützung Goethes dafür einsetzt, dass Herzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach ihrem Mann die Bezüge erhöht. Sie befördert und organisiert seine Karriere, korrespondiert mit seinen Verlegern, kümmert sich um die Finanzen und führt die Verhandlungen, als er ein Angebot der Universität Göttingen erhält.
Lieber Engel, dein Leben und Dasein ist ganz in das meinige verschlungen. Ja, ich lebe nur durch dich. Du bist mir mehr, als ich selbst mir bin.
So Caroline in einem Brief, als sich Herder 1888 für ein knappes Jahr auf eine Reise nach Italien begibt. Er weiß das Leben jenseits der Familie durchaus zu genießen und schwärmt von der Bekanntschaft mit der gefeierten Malerin Angelika Kaufmann. Eine Dichterin mit dem Pinsel, rühmt er sie.
Ich bin bei ihr fast alle Tage. Sie ist die einzige Seele für mich in Rom. Und sie, die reine heilige Künstlerin, hat mich, ob ich gleich so ein kunstloser Mensch bin, auch lieb.
Kummer bereitet Caroline, wie sich Herder aufreibt. Die Verwaltungsarbeiten als Generalsuperintendent in Weimar nehmen ihn so in Anspruch, dass ihm zu wenig Zeit für seine literarisch-philosophischen Projekte bleibt.
Wie fangen wir es an, dass der Gottesmann nichts tun darf als schreiben? Keiner hat ja einen Sinn dafür und unser ökonomischer Herzog am allerwenigsten. Ach, wie ist meines Mannes Leben und Existenz verdorben, verschoben, verbittert worden?
Hinzu kommen ständige Geldsorgen. Der ökonomische Herzog, wie Caroline ihn kritisch nennt, hat schriftlich zugesagt, die Ausbildungskosten der Kinder zu übernehmen. Aber er zahle nur unzuverlässig, beklagt sie sich im Oktober 1795 bei ihrem alten Freund Goethe.
Wer bezahlt uns diesen Verlust? Ich bitte Sie, retten Sie Ihre und des Herzogs Ehre. Ich habe lange genug geschwiegen. Wir brauchen Geld und müssen es vom Herzog erhalten. Er ist es uns schuldig.
Goethe hat ihr oft geholfen, doch diesmal weigert er sich, beim Herzog für sie zu intervenieren. Die Situation bei den Herders eskaliert, als sich Sohn Adelbert 1801 mit dem Kauf eines Gutes in der Oberpfalz übernimmt. Der laufende Betrieb verschlingt Unsummen. Caroline schreibt zig Bettelbriefe an Freunde und Bekannte und wirbt um Kredite und Bürgschaften und muss später noch mehrfach um Aufschub für die fälligen Rückzahlungen bitten.
Ich erröte bis in mein Innerstes, dass sie noch so für uns sorgen.
Und dann stellt sich heraus, dass der Adel in Bayern Privilegien besitzt, von denen sie vorher nichts wussten. Er darf Güter, die Bürgerlichen gehören, bevorzugt zurückkaufen. Da hilft nur noch eins, auch wenn es dem republikanisch gesonnenen Herder widerspricht. Er muss den bayerischen Kurfürsten um Erhebung in den Adelsstand bitten. In den Erinnerungen aus dem Leben Johann Gottfried von Herder, die Caroline nach dessen Tod verfasst, verteidigt sie diesen Schritt.
Nicht die Adelsehre lag Herdern im Herzen. Der Adelsbrief war jetzt ein Kapital, wodurch seinem Sohn der Besitz seines Gutes gesichert werden könnte.
Die Querelen beschleunigen Herders Ende. Er kränkelt schon seit seiner Italienreise. Als er im Dezember 1803 im Kreise seiner Familie stirbt, beschäftigt sich Caroline bereits mit der Herausgabe seiner gesammelten Werke.
Ich habe mich in die Arbeit hineingestürzt, aber mein Herz will mir oft zerspringen. Mein Glück ist auf ewig zertrümmert, mein Leben ist hin. Nur noch wenige Pflichten, um seinen heiligen Willen zu erfüllen, dann ist mein Tagewerk auch vorüber.
Sechs Jahre nach ihm, am 15. September 1809, schlummerte sie hinüber, notiert ihre Tochter Luise. Unter anderen Umständen wäre sie vielleicht auch Schriftstellerin geworden. Die Briefe an ihren Johann Gottfried und andere Schriftsteller und Intellektuelle wie Karl Ludwig von Knebel, Johann Ludwig Gleim, August von Einsiedel und Jean Paul zeugen von Sprachgefühl und Intelligenz. Aber sie hatte das Frauenbild ihrer Zeit zutiefst verinnerlicht. Caroline von Herder begnügte sich mit der Rolle als Assistentin ihres Mannes.
Wenn Sie in meinen Briefen Stellen finden, die allgemeines Interesse haben, so sind's jedes Mal seine Gedanken.
Im Zeitzeichen erinnerte Heide Soltau an Caroline von Herder, die am 28. Januar 1750 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.